Sie hören die 7. Folge von 11 des Romans Heimkehr von Toni Morrison. Die Beziehung, die so hoffnungsvoll für Frank und Lily begann, war zu Ende. Und Frank musste zurück nach Lotus, Georgia. Der übelste Ort dieser Welt, übler als jedes Schlachtfeld, sagte Frank. Es lesen Doris Wolters und André Bendorf.
Lenore gab sich selbst die Schuld an Jackies Unvermögen mit dem Wischmopp. Der Mopp war nämlich aus einem Bündel Lumpen gemacht und nicht aus saugfähigen Fasern, wie es sich gehörte. Sie überlegte, ob sie Jackie auf den Knien schrubben lassen sollte, hatte dann aber doch keine Lust, den dürren kleinen Mädchenkörper auf allen Vieren herumrutschen zu sehen. Sie hatte Salem mehrfach gebeten, einen neuen Mopp zu besorgen, sich von Mr. Haywood nach Jeffrey mitnehmen zu lassen und all das einzukaufen, was ihnen fehlte. Seine Ausrede, du hast einen Führerschein, fahr selbst, war eine von vielen. Lenore seufzte und versuchte, Salem nicht mit ihrem ersten Ehegatten zu vergleichen. Oh je, dachte sie, was für ein toller Mann das doch gewesen war. Nicht nur treusorgend, zupackend und ein guter Christ, sondern auch ein guter Geldverdiener. Er hatte eine Tankstelle an der Einmündung der Landstraße in die Hauptstraße, genau an dem Punkt, wo jeder tanken wollte. Toller Mann. Und schrecklich, schrecklich, dass er erschossen wurde von einem, der auf seine Tankstelle scharf war oder sie ihm neidete. Auf dem Zettel, der auf seiner Brust lag, stand, »Fahr zur Hölle! Jetzt!« Es geschah mitten in der Wirtschaftskrise, und der Sheriff hatte wichtigere Dinge im Kopf. Wegen eines stinknormalen Mords eine Fahndung im ganzen Bezirk anzuleiern, gehörte nicht dazu. Er nahm den Zettel mit und sagte, er würde sich den Fall mal ansehen. Sollte er das je getan haben, so behielt er die Ergebnisse jedenfalls für sich. Zum Glück hatte ihr Mann Ersparnisse, eine Lebensversicherung und obendrein in Lotus, Georgia, ein verlassenes Haus, das eigentlich seinem Cousin gehörte. Aus Angst, der unbekannte Mörder ihres Mannes könnte es auch auf sie abgesehen haben, verkaufte Lenore ihr Anwesen, packte alles ins Auto, was hineinging, und zog von Hartsville, Alabama, nach Lotus um. Ihre Furcht schwand im Lauf der Zeit, aber nicht so restlos, dass sie sich allein im Haus wohlgefühlt hätte. Einen Witwer aus Lotus namens Salem Money zu heiraten, bot sich als zumindest vorübergehende Lösung des Dilemmas an. Auf der Suche nach jemandem, der ihr Haus bewohnbar machen sollte, hatte Lenore sich an den Pastor der Gemeinde Gottes gewandt. Der nannte ihr ein paar Namen, ließ aber durchblicken, dass Salem Money derjenige war, der am ehesten über die nötige Zeit und die einschlägigen Fähigkeiten verfügte. Das traf auch zu, und nachdem Salem einer der wenigen unverheirateten Männer im Ort war, lag es nahe, dass sie ihre Päckchen zusammenwarfen. Sie fuhren, Lenore am Steuer, bis nach Mount Heaven, um eine amtliche Heiratserlaubnis zu besorgen, die ihnen die Beamtin aber nicht ausstellen wollte, weil sie keine Geburtsurkunden vorlegen konnten, so sagte sie jedenfalls. Die Willkür dieser Weigerung tat der Entschlossenheit der Brautleute aber keinen Abbruch. Und so leisteten sie ihre Treueschwüre in der Gemeinde Gottes. Gerade als Lenore sich so fern von Alabama wohl und sicher zu fühlen begann, traf eine Horde von Salems Verwandten ein, zerlumpt und aus ihrer Heimat vertrieben. Sein Sohn Luther, dessen Ehefrau Ida, ein weiterer Sohn namens Frank, ein Enkelsohn des gleichen Namens und ein plärrendes, neugeborenes kleines Mädchen. Es war ein Unding. Alles, was sie und Salem an dem Haus renoviert hatten, war für die Katz. Sie musste im Voraus planen, wann sie auf das Plumpsklo im Garten gehen wollte. Es gab keine Spur von Privatsphäre mehr. Wenn sie wie gewohnt frühzeitig aufstand, um gemütlich frühstücken zu können, musste sie über die schlafenden oder schnarchenden oder stillenden Leiber steigen, die überall in ihrem Haus herumlagen. Sie passte sich an und frühstückte erst, wenn die Männer aus dem Haus waren und Ida das Baby mit aufs Feld hinausnahm. Aber nachts schrie der Säugling, und das erboste Lenore am meisten. Als Ida sie fragte, ob sie sich um das Kind kümmern könne, weil das bei der Feldarbeit doch nicht so gut möglich sei, glaubte Lenore, sie würde den Verstand verlieren. Weigern konnte sie sich kaum, aber letztlich stimmte sie nur zu, weil der vierjährige Bruder Frank die eigentliche Mutterrolle für den Säugling spielte. Die 3 Jahre waren eine einzige Prüfung, auch wenn die heimatlose Familie dankbar war, alles machte, was sie nur wünschte und sich nie beklagte. Sie durften alles Geld behalten, das sie verdienten, damit sie sparen und sich möglichst bald eine eigene Bleibe mieten und bei ihr ausziehen konnten. Beengte Wohnverhältnisse, Unbequemlichkeiten, zusätzliche Arbeit und ein immer gleichgültigerer Ehemann. Ihr sicherer Hafen lag in Trümmern. Die Wolke ihres Missvergnügens ob solcher Drangsal fand einen Ort, um den sie sich zusammenballen konnte. Die Köpfe des Knaben und des kleinen Mädchens. Sie mussten es ausbaden, auch wenn Lenore selbst sich nur für eine strenge Stiefgroßmutter hielt und nicht für eine grausame. Die Kleine war ein hoffnungsloser Fall und musste alle paar Minuten zurechtgewiesen werden. Die Umstände ihrer Geburt ließen auch nichts Besseres erwarten. Wahrscheinlich gab es einen medizinischen Begriff für ihr seltsames Verhalten, für eine Gedächtnisspanne, die so kurz war, dass selbst ein Hieb mit der Gerte sie nicht daran erinnern konnte, den Hühnerstall bei Nacht zu schließen oder sich nicht tagtäglich die Kleidung mit Essen zu besudeln. »Du hast zwei Kleider, zwei! Soll ich etwa nach jeder Mahlzeit eins waschen?« Nur der Hass in den Augen des Bruders hielt Lenore davon ab, sie zu schlagen. Immer war er zur Stelle, seine Schwester zu beschützen, sie zu trösten, als wäre sie sein Lieblingskätzchen. Schließlich zog die Familie dann doch in ein eigenes Haus. Ruhe und Ordnung kehrten zurück. Die Jahre vergingen, Kinder wuchsen heran und zogen fort, Eltern wurden krank und starben, es gab Missernten und Stürme, die Häuser und Kirchen zerstörten, aber Lodes hielt durch. Ebenso Lenore, bis sie begann, immer häufiger Schwindelanfälle zu bekommen. Zu dieser Zeit war es, dass sie Jackies Mutter überredete, das Mädchen bei ihr im Haushalt mithelfen zu lassen. Ein wenig überwinden musste sie sich wegen Jackies Hund und ständigem Bewacher, einem schwarzbraunen Dobermann, der keinen Augenblick von der Seite des Mädchens wich. Selbst wenn Jackie schlief oder sich in irgendeinem der Nachbarhäuser aufhielt, lag der Dobermann, den Kopf zwischen den Pfoten, auf der Türschwelle. »Halb so schlimm«, sagte sich Lenore schließlich, solange das Tier draußen in ihrem Garten oder auf der Veranda blieb. Sie brauchte einfach jemanden, der ihr die Arbeiten abnahm, bei denen man länger stehen musste. Außerdem konnte Jackie als Quelle für den neuesten Dorfklatsch dienen. So erfuhr sie, dass der Junge aus der Stadt, mit dem C durchgebrannt war, ihr Auto gestohlen und sie binnen eines Monats sitzen gelassen hatte. Und dass sie sich zu sehr schämte, um wieder heimzukehren. »Passt genau«, dachte Lenore. Alles, was sie je geargwöhnt hatte, bei diesem Mädchen traf zu. Selbst eine ordentliche Ehe zu schließen, war zu viel für sie. Lenore hatte auf irgendeiner Formalität irgendetwas Schriftlichem bestehen müssen, sonst hätte das Paar einfach so zusammengelebt, lax und unverbindlich. Verpflichtungen zu scheuen war der Freibrief, der den einen das Auto klauen ließ und die andere bewog, sich ihrer Verantwortung zu entziehen. Jackie berichtete auch, wie es um die beiden Familien stand, die Söhne in Korea verloren hatten. Die eine waren die Durhams, Michaels Leute. Lenore hatte ihn als richtigen Mistkerl in Erinnerung und als engen Freund von Frank. Und ein anderer Junge namens Abraham war auch tot. Ein Sohn von Maylene und Howard Stone. Sie nannten ihn Stuff. Frank war der einzige von dem Trio, der überlebt hatte. Er, so wurde gemunkelt, würde nie mehr nach Lodes heimkehren. Die Reaktion der Durhams und der Stones auf den Tod ihrer Söhne war angemessen, aber man hätte meinen können, sie warteten auf die Überführung der sterblichen Überreste von Heiligen. Wussten sie nicht mehr? Hatten sie denn vergessen, wie spitz die drei Jungs auf Einladungen ins Haus dieser Friseurin gewesen waren? Von losen Sitten musste man reden, von Schande. Sie nannten sie Mrs. K. Sie als hochnäsig zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung gewesen. Als Reverend Alsop zu ihr ging und ihr den guten Rat gab, keine jungen Männer aus dem Dorf mehr zu sich einzuladen, schüttete sie ihm eine Tasse Kaffee übers Hemd. Ein paar Großmütter hatten den Reverend ermutigt, mit ihr zu sprechen, aber den Vätern war egal, welche Dienste Mrs. K. anzubieten hatte, und den Müttern genauso. Irgendwo mussten die Teenager ja was lernen, und eine Witwe im Dorf, die nichts von ihren Männern wollte, war eher ein Segen als eine Sünde. Und ihre Töchter kamen dadurch auch ein wenig aus der Schusslinie. Mrs. K. warb nicht um Besucher und nahm auch kein Geld. Augenscheinlich ging es ihr nur darum, ihren Appetit und den der halbwüchsigen Knaben zu stillen, wenn er sich meldete. Allerdings konnte auch niemand so gut frisieren wie sie. Lenore freilich mied den Gang über die Straße, um ihr guten Morgen zu wünschen, oder gar im Sündenpfuhl ihrer Küche zu sitzen. All dies teilte sie Jackie mit. Und obwohl sich die Augen des Mädchens umwölkten, gab sie Lenore kein Widerwort, wie das Salem grundsätzlich tat. Lenore war eine zutiefst unglückliche Frau. Und obwohl sie geheiratet hatte, um nicht allein zu sein, hatte die Verachtung, die sie für jedermann empfand, zur Folge, dass sie zwar nicht allein, aber einsam war. Ihr Trost waren ein ziemlich gut gefülltes Sparkonto, ihr Grundbesitz und die Tatsache, dass sie eines, eigentlich sogar zwei der wenigen Automobile in der Gegend besaß. Jackie leistete ihr gerade so viel Gesellschaft, wie sie brauchte. Selbst abgesehen davon, dass das Mädchen gut zuhören und hart arbeiten konnte, war es mehr wert als den Vierteldollar, den Lenore täglich zahlte. Doch plötzlich war damit Schluss. Mr. Haywood erzählte, dass jemand direkt vor seinen Augen zwei Welpen von der Ladefläche eines Trucks geschmissen habe. Er hielt an und hob den einen, der sich nicht das Genick gebrochen hatte, auf und nahm ihn nach Lotus mit, für die Kinder, denen er sonst Comics und Candy brachte. Einige freuten sich auch und kümmerten sich um die kleine Hündin, aber andere neckten sie nur. Jackie dagegen war ihr sofort verfallen, fütterte und beschützte sie und brachte ihr Kunststücke bei. Kein Wunder, dass das Tier sich an Jackie anschloss, die es am meisten liebte. Sie nannte die Hündin Bobby. Bobby fraß normalerweise keine Hühner. Sie zog Tauben vor, deren Knochen zarter waren. Und sie jagte auch nicht, sondern begnügte sich mit dem, was man ihr vorsetzte oder was ihr zufällig über den Weg lief. Letzteres war bei dem Huhn der Fall, das vor Lenores Verandastufen nach Würmern pickte. Der Stock, mit dem Lenore den Hund von den Resten des Huhns wegprügelte, war derselbe, der ihr sonst half, auf zwei Beinen zu stehen. Jackie hörte das Jaulen und ließ das Bügeleisen seinen Umriss auf einen Kissenbezug brennen, während sie nach draußen stürzte, um den Hund zu retten. Keiner von den beiden kehrte in Lenores Haus zurück. Ohne Haushaltshilfe oder hilfsbereiten Mann war Lenore wieder so allein, wie sie es nach dem Tod ihres ersten Gatten und vor der Verheiratung mit Salem gewesen war. Für Freundschaften mit Frauen aus der Nachbarschaft, denen sie längst klargemacht hatte, welches Gefälle zwischen ihr und ihnen bestand, war es zu spät. Jackies Mutter, um ein gutes Wort zu bitten, war ebenso demütigend wie fruchtlos, denn die Antwort lautete nur »Sorry«. Sie musste sich fortan mit der Gesellschaft des Menschen bescheiden, den sie mehr schätzte als alle anderen, und das war sie selbst. Vielleicht lag es an dieser Partnerschaft von Lenore und Lenore, dass sie in einer drückend schwülen Nacht im Juli einen leichten Schlaganfall erlitt. Salem fand sie kniend neben dem Bett und rannte zum Haus von Mr. Haywood. Der fuhr sie ins Krankenhaus von Mount Heaven. Dort wurde ihr nach endlosem, angstvollem Warten auf dem Flur eine Behandlung zuteil, die den Schaden in Grenzen hielt. Ihre Sprechweise war schleppend geworden, aber sie konnte sich noch fortbewegen, wenn auch nur mit großer Vorsicht. Salem kümmerte sich um ihre lebenswichtigen Bedürfnisse, war aber sehr erleichtert, als er feststellte, dass er kein Wort verstehen konnte, das sie sprach. Jedenfalls behauptete er, dass dem so sei. Es bezeugte die Menschenfreundlichkeit der kirchenfrommen und gottesfürchtigen Nachbarinnen, dass sie Lenore Mahlzeiten brachten, die Böden fegten, ihre Wäsche wuschen und sie wohl auch gebadet hätten, wäre dem nicht Lenores Stolz und ihr eigenes Feingefühl im Weg gestanden. Sie wussten, dass die Frau, der sie zur Hand gingen, sie alle verachtete. Und so brauchten sie nicht laut zu sagen, was sie als wahr erkannten. Unbegreiflich sind Gottes Gerichte und unerforschlich seine Wege.
Korea, du kannst es dir nicht vorstellen, denn du warst nicht dort. Du kannst die kahle Landschaft nicht beschreiben, denn du hast sie nicht gesehen. Als erstes lass mich von der Kälte erzählen. Ich meine wirkliche Kälte. Die Korea-Kälte ist mehr als nur Frost. Sie ist Schmerz, der wie Leim an dir haftet, unlösbar. Ein Gefecht macht Angst, ja, aber es ist lebendig. Befehle, flauer Magen, Deckung geben, töten. Eine klare Sache, kein Kopf zerbrechen. Das Warten ist das wirklich Schwere. Stunden um Stunden vergehen, während du alles tust, was dir nur einfällt, um den kalten, öden Tag rumzubringen. Am schlimmsten ist der Wachdienst draußen allein. Wie oft kannst du deine Browning überprüfen oder die Handschuhe ausziehen, um nachzusehen, ob deine Fingernägel schon schwarz werden? Deine Augen, deine Ohren sind geeicht auf die kleinste Bewegung. Dieses Geräusch da, sind das die Mongolen? Die sind schlimmer als die Nordkoreaner. Die Mongolen geben nie auf, lassen nie nach. Wenn du sie für tot hältst, drehen sie sich um und schießen dir die Eier weg. Selbst wenn du dich irrst, wenn sie so tot sind wie ein paar fixe Augen, lohnt es sich, Patronen zu verschwenden, nur um sicher zu gehen. Da stand ich also, Stunde um Stunde an einen behelfsmäßigen Schutzwall gelehnt. Nichts zu sehen außer einem stillen Dorf weit unten, dessen Strohdächer die kahlen Hügel dahinter nachäfften und einem dichten Bambusbüschel, das links von mir steif gefroren aus dem Schnee ragte. Das war die Stelle, wo wir unsere Abfälle hinschmissen. Ich blieb wachsam, so gut ich konnte, sperrte die Ohren auf und spähte nach irgendeiner Spur von dunklen Augen oder ausgepolsterten Hüten. Die meiste Zeit verging, ohne dass ich etwas rührte. Aber eines Nachmittags hörte ich ein leises Knacken im Bambusgestrüpp. Etwas Einzelnes bewegte sich da. Es konnte nicht der Feind sein. Sie kam nie allein. Und so hielt ich es für möglich, dass es ein Tiger war. Wir hatten gehört, dass sie sich oben in den Hügeln herumtrieben, aber keiner hatte je einen gesehen. Dann sah ich, dass sich die Bambushalme teilten, dicht über dem Boden. Vielleicht ein Hund? Nein. Eine kleine Hand kam zum Vorschein und tastete über den Boden. Ich weiß noch, dass ich lächelte. Ich musste an sie und mich denken, wie wir als Kinder Pfirsiche zu klauen versuchten, die von Miss Robinsons Baum gefallen waren. Wir schlichen und krochen und versuchten, jedes Geräusch zu vermeiden, damit sie uns nicht bemerkte und mit dem Gürtel kam. Ich machte schon beim ersten Mal keinerlei Versuch, das Mädchen zu vertreiben. Und so kam sie bald jeden Tag, schob sich durch den Bambus und sammelte unsere Abfälle auf. Ihr Gesicht sah ich nur ein einziges Mal. Meistens beobachtete ich nur, wie ihre Hand die Halme teilte und nach den Essensresten griff. Jeder ihrer Besuche war so willkommen, als könnte man einem Vogel beim Füttern seiner Jungen zusehen oder einem Huhn, das hingebungsvoll im Erdreich scharrte, weil es ganz sicher wusste, dass sich darin ein Wurm verbarg. Manchmal kam ihre Hand sofort ans Ziel und schnappte sich ein Stück Abfall, kaum dass ich sie bemerkt hatte. Bei anderen Gelegenheiten spreizten sich die Finger, tasteten herum, reckten sich nach irgendwas Essbarem, egal was. Wie ein kleiner Seestern. Und Linkshänderin war sie auch, wie ich. Waschbären habe ich beobachtet, die wählerischer waren, wenn sie Mülltonnen durchstöberten. Sie dagegen war nicht heikel. Alles, was nicht aus Metall, Glas oder Papier bestand, war Nahrung für sie. Dabei verließ sie sich nicht auf ihre Augen, sondern nur auf die Fingerspitzen, um Essbares zu erkennen. Reste von Notrationen, Überbleibsel aus Mums liebevoll zusammengestellten Paketen voller krümelnder Brownies und Plätzchen und Obst. Eine Orange, weich und schwarz vor Fäule, liegt knapp vor ihren Fingern. Sie tastet danach. Der Wachsoldat, der mich ablösen soll, kommt zum Posten, sieht ihre Hand und schüttelt lächelnd den Kopf. Als er sich ihr nähert, richtet sie sich auf. Und in einer hastigen, vielleicht unbewussten Reaktion sagt sie etwas auf Koreanisch. Es klingt wie Njam Njam. Sie lächelt, greift dem Soldaten zwischen die Beine, berührt ihn im Schritt. Er ist verblüfft. Njam Njam? Gerade als mein Blick von ihrer Hand zu ihrem Gesicht wandert, die zwei Zahnlücken entdeckt, die Strähnen schwarzen Haars über hungrigen Augen, knallt er sie ab. Nur die Hand ist noch im Abfall zu sehen. Sie umklammert ihren Schatz, eine fleckige, verfaulende Orange. Jeder Zivilist, den ich in diesem Land getroffen habe, hätte und hat den eigenen Tod in Kauf genommen, um seine Kinder zu retten. Ständig haben sich Eltern schützend über ihre Kinder geworfen. Aber ich wusste, dass es auch ein paar Verderbte gab, die mit dem üblichen Angebot an käuflichen Frauen nicht zufrieden waren und Kinder auf den Markt brachten. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, glaube ich, dass der Wachtposten mehr empfand als nur Ekel. Ich glaube, er spürte die Versuchung, und die war es, die er töten musste. Niam Niam.
Im Georgian sollte es laut Werbung ein Farmerfrühstück mit Schinken im Fleischsaft geben. Frank kam rechtzeitig zum Bahnhof, um noch einen Sitzplatz reservieren zu können. Er gab der Frau am Fahrkartenschalter einen 20-Dollar-Schein und bekam noch 3 Cent Wechselgeld zurück. Um 3:30 am Nachmittag bestieg er den Waggon und machte es sich in dem verstellbaren Liegesessel bequem. In der halben Stunde, die bis zur Abfahrt blieb, ließ Frank die quälenden Bilder frei, die immer bereit waren, vor seinen Augen zu tanzen. Mike wieder in seinen Armen, um sich schlagend, zuckend, während Frank ihn anbrüllte: »Bleib bei uns, Mann! Gib nicht auf! Bleib bei mir!« Dann nur noch flüsternd: »Bitte, bitte!« Als Mike den Mund öffnete, sprechen wollte, beugte Frank sich dicht zu ihm hinunter und hörte seinen Freund flehen: »Bitte, Smart, bitte sag's Mama nicht!« Als Duff später fragte, was er gesagt habe, log Frank. »Bring die Arschlöcher um«, hat er gesagt. Beim Eintreffen der Sanitäter war der Urin auf Mikes Hose steif gefroren, und Frank hatte längst Paare von schwarzen Vögeln verscheuchen müssen, die sich so aggressiv wie Bomber auf den Körper seines Freundes stürzten. Er war danach nicht mehr derselbe. Was da in seinen Armen starb, machte auf groteske Weise die Kindheit lebendig. Sie waren Jungs aus Lodes, die sich gekannt hatten, noch ehe sie aufs Töpfchen gingen und auf die gleiche Weise aus Texas geflohen waren, ungläubig angesichts der unglaublichen Bösartigkeit von Fremden. Als Kinder hatten sie entlaufene Rinder gejagt, sich selbst ein Baseballfeld im Wald gebaut, Lucky Strikes geteilt, sich kichernd und fummelnd den Weg zum Sex gebahnt. Als Teenager teilten sie sich die Friseurin, Mrs. Kay, die ihren sexuellen Fertigkeiten, wenn ihr die Laune danach stand, den letzten Schliff verlieh. Sie stritten, kämpften und lachten miteinander, verspotteten und liebten sich, ohne dass es dazu vieler Worte bedurfte. Frank war vorher kein Ausbund an Tapferkeit gewesen. Er hatte einfach nur getan, was ihm befohlen wurde und was nötig war. Es ging ihm regelrecht an die Nieren, wenn er jemanden getötet hatte. Jetzt war er tollkühn, schoss wie im Wahn um sich und duckte das herumspritzende Fleisch seiner Opfer ab. Das Flehen, das Heulen um Hilfe konnte er kaum hören, bis eine F-51 ihre Bombenladung auf ein feindliches Nest abwarf. Durch die Stille nach der Explosion wehten die Hilferufe wie der Klang eines billigen Cellos aus einem Pferch, in dem das Vieh schon sein blutiges Ende ahnte. Jetzt, da Mike tot war, zeigte er Mut, was immer das auch heißen mochte. Es konnte gar nicht genug tote Schlitzaugen und Gelbgesichter auf der Welt geben, um ihn zufriedenzustellen. Vom Kupfergeruch des Bluts wurde ihm nicht mehr übel. Jetzt stachelte er ihn an.
SWR 2 Lesenswert. Fortsetzung folgt.